Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und von den Landschaftsräumen jetzt zu digitalen Räumen. Wenn man die frühere Piratenpolitikerin und heutige Expertin für Netzthemen Marina Weißband fragt, wo ihre Heimat ist, dann antwortet sie nicht selten im Internet. Dort teilt sie Privates und gesellschaftlich Relevantes auf Twitter und glaubt daran, dass die Trennung zwischen beiden mehr und mehr verschwimmt. Ein Gefühl von Geborgenheit also. Dass Marina Weißband vermutlich sogar dabei geholfen hat, sich schneller in ihrem neuen realen Zuhause einzufinden. 1994 war sie als Siebenjährige mit ihren Eltern als sogenannter Kontingentflüchtling aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Innerhalb unserer Reihe Nah und Fern, in denen wir sehr unterschiedliche Facetten von Distanz und Nähe beleuchten, habe ich Marina Weißband gefragt, was für sie im Internet vor allem Platz hat, das Private oder das Politische, das Emotionale oder das Diskursive. Und ich habe sie zuerst gefragt, wie sie als Schulkind überhaupt Freunde im Netz gefunden hat.
Ich hatte ein, zwei Freunde in der Schule, aber ich gehörte definitiv eher zu den Außenseitern. Ich hatte meinen ersten stabilen Freundeskreis online. Das war wie eine Art Wohnzimmer. Man kam also aus der Schule nach Hause und da waren Leute, die man kannte und liebte und man hatte über Probleme gesprochen und irgendwann eine wirkliche menschliche Beziehung aufgebaut, die enger war als die meisten Beziehungen, die ich zu der Zeit im analogen Raum hatte.
Wenn man sich jetzt Ihren Twitter-Account ansieht, dann könnte man meinen, ist das vielleicht die Fortsetzung von dem, was Sie da beschreiben? Sie posten da ja auch ganz private Sachen, also Sie berichten über Ihre Haare, die ein paar Zentimeter kürzer geworden sind. Sie posten eine Zeichnung Ihrer Tochter, die wohl zu Corona-Zeiten entstanden ist und dann an Ihrem Kühlschrank hing. Und natürlich ist da auch viel politisch und gesellschaftlich Relevantes zu lesen über Klimapolitik, über Hass im Netz, über Schulpolitik, alles das, was Ihnen wichtig ist und wofür Sie sich ja auch engagieren. Was für ein Raum ist das Internet für Sie geworden? Es ist immer noch in erster Linie privat und dann öffentlich?
Ich habe das Private vom Politischen nie getrennt. Und Twitter ist ein sehr interessantes Medium, weil Öffentlichkeit bisher immer so konstruiert war, dass es das Private gab, in dem das Unfertige Platz hatte. Und es gab den öffentlichen Raum, da musste alles fertig sein, alles präsentabel sein. Ich glaube, dass das Internet und die Kultur der Digitalität davon weggeht. Ich glaube, je mehr wir digital unterwegs sind als Gesellschaft, desto mehr verschwimmt diese Grenze. Auf Twitter bin ich so, wie ich auch auf der Straße bin. Da bin ich mit meinen Haaren und mit meinen Ansichten und mit allem. Ich habe auch eine Privatsphäre, die nicht auf Twitter kommt. Aber ich bin auf Twitter schon als ganzer Mensch und ich betrachte das nicht als dieses öffentliche Medium, in dem alles publizierfähig ist. Historisch hat das zu ein paar Missverständnissen geführt. Ich erinnere mich, dass es Zeitungsartikel darüber gab, dass ich auf Twitter über meine Menstruationsbeschwerden geschrieben habe, als Vorstand einer Partei. Und ich finde das eigentlich wunderschön, dass es diese Missverständnisse gab. Ich glaube, es ist eine gesellschaftliche Suchbewegung nach einer komplett neuen Kultur, die durch ein neues Verhältnis von Öffentlichkeit und Reichweite und Privatheit definiert ist.
Aber vieles ist ja eigentlich schon durch den Begriff Global Village vorgegeben. Kommt ja ursprünglich von Marshall McLuhan. Das heißt doch eigentlich schon, dass der Raum beides umfasst, was Dörfliches hat und was ganz Weltumspannendes.
Ich glaube ja. Ich habe zumindest sehr, sehr früh in meiner Jugend schon als Jugendliche gelernt, dass man gerade durch dieses Weltumspannende eher Menschen findet, mit denen man dann sehr tiefe Beziehungen eingehen kann. Es gibt ja nicht die falschen Menschen, es gibt nur die falsche Distanz. Und zu vielen Menschen in meiner unmittelbaren Nähe hätte ich gerne größere Distanz und zu vielen Menschen, zu denen ich gerne sehr viel engere Distanz hätte, weil sie wie ein Herz mit meinem schlagen, die sind weit weg von mir. Aber das Internet hilft, diese Distanz zu überwinden. Und gerade als Jüdin in der Diaspora ist es noch mal wertvoller, weil meine Familie über den ganzen Globus verteilt ist und uns das Internet erst ein Leben als Großfamilie erlaubt.
Wie erklären Sie es sich denn, dass ausgerechnet das Internet dieses menschliche Bedürfnis nach Kuscheligkeit für viele so ausfüllend stillen kann? Ich frage Sie das auch als Psychologin, die Sie ja sind. Man hat ja fast den Eindruck, wie Sie das gerade auch beschrieben haben, dass sich viele Leute viel lieber in der Filterblase treffen als irgendwo in der Kneipe oder im eigenen Wohnzimmer.
Also erstens muss man festhalten, Filterbubbles wurden für die AnhängerInnen der meisten Parteien gar nicht so klar festgestellt in Untersuchungen. Aber natürlich suchen sich Menschen tendenziell eher andere Menschen, die ihre Meinung bestätigen. Das ist aber nicht nur im Internet so. Als ob wir in die Kneipe gehen und dort mit Leuten abhängen an einem Stammtisch, die komplett anderer Meinung sind. Ich glaube, Filterbubbles sind ein Phänomen, das sehr, sehr analog ist und das nur deswegen nicht diskutiert wird, weil es da so selbstverständlich erscheint. Und ich glaube, das, was wir als diesen rauen Ton im Internet bezeichnen, abgesehen von gezielten Kampagnen, Hasskampagnen, die Stimmen unterdrücken sollen, ist da auch viel bei, was eher aus der Reibung entsteht zwischen Leuten, die tatsächlich sehr unterschiedliche Ansichten über grundlegende Dinge sind.
Ganz schwierig wird es dann ja mit diesen privaten Rückzugsmöglichkeiten, die eben auch viel Positives bieten, ja dann, wenn sich dort Menschen mit radikaler politischer Gesinnung zusammentun. Sie haben ja einmal gesagt, unsere Gesellschaft scheint unfähig, über die Mechanismen moderner Radikalisierung zu sprechen, weil sie die Sprache, die dort in diesen Radikalisierungsräumen gesprochen wird, einfach nicht versteht. Was kann man denn dagegen tun?
Es ist ja Ziel der Sache. Also die Radikalisierungsräume sind ja so angelegt, dass Normies da nicht reinschauen können. Ich halte sie nicht für ein Problem, diese Räume. Denn diese Räume bieten gleichzeitig Schutz für Menschen mit Depressionen, die sich darin austauschen können. Homosexuelle, die sich darin austauschen können. Sonst Minderheiten, unterdrückte Minderheiten und auch politische Dissidenten in autoritären Systemen. Die Räume selbst sind nicht das Problem. Das Problem ist extremistische Radikalisierung im Internet und die Tatsache, dass wir als Gesellschaft noch immer nicht genug verstehen, wie sie funktioniert, um sie verhindern zu können. Und dafür hilft nur Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Wir müssen darüber reden, wir müssen schulen. Ich persönlich gehe zum Beispiel zur Polizei und schule sie über rechtsradikale Foren im Internet. Da am Puls der Zeit zu bleiben, ist das, was hilft, nicht ein generelles Verbot privater Räume im Internet.
Aber auch diese Foren, von denen Sie sprechen, locken die jungen Leute ja mit einer Nähe, die sie vielleicht so in ihrem realen Leben nicht wirklich begegnen können.
Richtig, jede Radikalisierung funktioniert zuerst über Sozialisierung. Also wir gehen nicht in einen Raum, um uns zu radikalisieren. Wir wollen erstmal nur Freunde haben und Freunde sein und anerkannt werden. Und es ist sicherlich auch eine Verfehlung unserer analogen Welt, unserer Kommunen, dass wir für viele Menschen keinen Platz mehr schaffen. Wir haben Städte, die sehr geprägt sind von Wohnorten, Arbeitsorten und Verkehrsorten, hauptsächlich fürs Auto. Und wir haben sehr wenig dritte Räume, in denen Menschen sich begegnen können. Wir haben wenig Strukturen, in denen Jugendliche Selbstwirksamkeit und Anerkennung erfahren. Und das sind die Probleme, an denen wir arbeiten müssen, wenn wir Radikalisierung bekämpfen wollen.
Wir sollten noch kurz darauf zu sprechen kommen, welche Rolle das Internet seit dem Ausbruch von Corona spielt. Da war und ist viel vom Topos des Social Distancing zu hören, was sich ja nicht richtig gut ins Deutsche übersetzen lässt. Aber das Internet wurde plötzlich zu einem sehr wichtigen und auch intimen Kommunikationsrohr und schaffte eine neue Nähe tatsächlich. Wie ist Ihnen das gegangen? War das Internet zu Zeiten des Lockdowns ein wichtiger Seelentröster?
Ich war schon immer so viel im Internet und ich war schon immer so virtuell mit Menschen verbunden. Für mich war es eher, als würden viel mehr Menschen in meine Welt kommen und als würde mir plötzlich sehr viel mehr ermöglicht, sozusagen in dem Raum, in dem ich es gewohnt bin. Ich glaube, das Internet ist die große Krücke während Corona und ohne das Internet hätten wir diese Krise nicht so gut verwunden, wie wir es haben. Und erst recht nicht mit so wenig, in Anführungszeichen, wirtschaftlichen Einbußen. Und ich glaube, das lohnt es sich weiter auszubauen. Es ist allerdings eine Übergangszeit, dass wir zum Beispiel in die Wohnzimmer unserer Kollegen gucken, dass wir in die Wohnzimmer der SchülerInnen gucken, mit denen wir Unterricht machen. Das ist eigentlich nicht okay und es ist auch etwas, das wir überwinden werden. Wir suchen noch nach unserem Verhältnis von Nähe und Distanz in diesem Raum, der gleichzeitig so entgrenzt und virtuell ist. Und beides ist darin zu finden und wir müssen die richtige Balance im jeweiligen Kontext finden. Das dauert aber noch ein paar Jahre.
Und wie werden wir überhaupt am Schluss gefragt mit dieser Paradoxie fertig, mit Menschen über Social Media doch sehr vertraut zu sein, ohne ihnen physisch nahe zu sein?
Wenn mir jemand das Emoji einer Rose schickt, dann ist das für mich aus Gewohnheit tatsächlich in seinem emotionalen Impact genauso groß, wie eine Rose geschenkt zu bekommen. Ich freue mich und die Freude darüber ist echt. Die Übertragung von Emotionen über das Internet funktioniert. Sie ist eine Gewohnheitssache und sie ist eine Sache dessen, wie sehr wir das kontrollieren, wie sehr wir uns darauf einlassen und nicht zuletzt mit welchen Menschen wir darüber kommunizieren.
Das Emoji einer Rose riecht zwar nicht so gut, kann aber auch ans Herz gehen. In unserer Sommerreihe Nah und Fern war das die Netzexpertin Marina Weißband über die Auflösung der Grenze zwischen privaten und politischen durch digitale Räume. Nachlesen und hören können Sie diese Reihe komplett und stetig ergänzt übrigens auch auf unserer Kultur-Heute-Seite.